Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Daniel Eisner. Die Schweizer Kantone stehen unter Druck wegen den Steuerprivilegien, die sie ausländischen Konzernen gewähren. Bisher spielte man auf Zeit. Diese Woche nun ist der Kanton Genf vorgeprescht. Er führt einen Einheitssatz von 13% ein. Das heisst, für ausländische Firmen steigen die Steuern ganz leicht an, Schweizer Firmen hingegen müssen in Zukunft massiv weniger zahlen. Urs Gilgen hat den Journalisten Ron Hochuli vom Westschweizer Fernsehen gefragt, was hat den Kanton Genf dazu bewogen, die Steuern für die Schweizer Unternehmen so stark zu senken?
Ja, zuerst muss betont werden, das Ganze ist ein Szenario, das erst ab 2018 in Kraft treten könnte. Der Hintergrund ist klar, die EU verlangt, dass Schweizer und europäische Unternehmen gleich hohe Steuern bezahlen, damit die ausländischen Unternehmen nicht mehr durch Steuerrabatte in der Schweiz subventioniert werden, wie es in Brüssel immer wieder heißt. In Zahlen drückt sich das in Genf so aus, bis jetzt zahlen Schweizer Unternehmen 24% Steuern, ausländische Unternehmen bloß 11%. Nun musste man einen einheitlichen Steuersatz finden, der gegenüber der EU konkurrenzfähig bleibt. Und diese 13% sind es, sagen die Genfer Behörden. Würde man das Projekt nicht umsetzen, wäre die Gefahr groß, dass viele ausländische Firmen Genf verlassen. Es gingen etwa 50.000 Stellen verloren. Im Weiteren müssten Kanton und Gemeinden über 1 Milliarde Franken Steuereinnahmen streichen.
Und glaubt man denn nun in Genf, dass man auf diese Weise die ausländischen Unternehmen vom Abwandern abhalten kann?
Absolut. Wie gesagt, die 13% entsprechen der untersten Schwelle, die in EU-Ländern für Unternehmen angewendet wird. Insofern rechnet man eindeutig damit, dass die etablierten Unternehmen auch bleiben. Klar, mit einem solchen Steuersatz wird es schwierig bis unmöglich, neue Firmen anzulocken, aber das will ja Genf gar nicht mehr. Denn noch mehr Unternehmen würden die Wohnungsnot und die Infrastrukturprobleme, die man bereits hat, noch verschärfen. Insofern ist die Priorität klar in Genf. Man will keine neuen Unternehmen aus dem Ausland, aber die, die bereits hier sind, sollen unbedingt bleiben und florieren.
Welche Reaktionen hat dieser Vorschlag nun in Genf ausgelöst, in der Politik und auch in der Wirtschaft?
Bei der Politik ist man geteilter Meinung. Viele sind der Ansicht, Genf soll die neue Regelung nur einführen, wenn die anderen Kantone dasselbe tun. Ansonsten wäre das Risiko groß, dass man Unternehmen zugunsten anderer Kantone verlieren würde. Zweitens fragen sich die Skeptiker, wie man die verlorenen Steuereinnahmen kompensieren soll. Doch viele sind nun auch froh, dass Genf eine Lösung hat. Und seitens der Schweizer Unternehmen fließt natürlich der Champagner, vor allem in der Öltrading-Branche, die in Genf sehr gut repräsentiert ist. Das sind Unternehmen, die zum Teil Milliarden Franken Umsatz machen und sie könnten bald nur noch halb so viel Steuern bezahlen.
Dem Kanton Genf gehen ja mit diesem Einheitssteuersatz viele Millionen an Steuereinkünften verloren und erfordert nun, dass der Bund diese Steuerausfälle kompensiert. Mit welchen Argumenten denn?
Ganz einfach, schließlich müssen die Kantone eine Lösung finden in einem breiteren Konflikt, den es zwischen Bern und Brüssel schon länger gibt. Und wenn die Kantone schon ihren Beitrag leisten zur Lösung dieses Konfliktes, dann hätten sie schließlich auch eine Kompensation verdient. Im Weiteren sei es ja auch im Interesse des Bundes, wenn die Kantone dafür sorgen, dass so viel ausländische Unternehmen wie möglich auch bleiben und die Stellen erhalten werden.
Wenn wir nur mit anderen Kantonen vergleichen, wie steht der Kanton Genf mit dieser Lösung, mit diesen einheitlichen Unternehmenssteuern, wie steht er da künftig da?
Bislang gibt es in der Westschweiz und, sofern mir bekannt ist, in der ganzen Schweiz nur einen einzigen Kanton, der ein ähnliches Konzept wie Genf erarbeitet hat, um eine Lösung aus der Steuerkrise mit der EU zu finden. Das ist Neuenburg, doch da hat man einen leicht höheren Steuersatz eingeführt. An anderen Orten hat man noch keine neue Regelung. So haben zum Beispiel die Waadt und Freiburg deutlich niedrigere Steuersätze für ausländische Unternehmen. Und in der deutschen Schweiz sind es vor allem die Kantone der Innerschweiz, die sehr großzügig sind. Doch Genf kann sich eine gewisse Konkurrenz auch leisten. Schließlich hat man hier Standortvorteile mit der Nähe des Flughafens, guter Hochschulen, das internationale Genf und auch, ja, Die Behörden betonen es immer wieder, eine schöne und attraktive geografische Lage.
Wechseln wir von Genf in den Kanton Waadt. Dort müssen alle Gemeinden ab dem 1. Januar 2013 eine Abfallsackgebühr einführen. Das Bundesgericht hatte die Waadtländer dazu verknurrt, weil die Gemeinden selbst nicht vorwärts machten mit der Sackgebühr. Jetzt zeigt sich aber, einige Gemeinden haben Mühe, den Termin für die Einführung einzuhalten. Frage an Sie, Ron Hochuli, was gibt es denn für Probleme?
Ja, einige Gemeinden sagen schlicht und einfach, sie hätten zu wenig Vorbereitungszeit gehabt, um ein Konzept zu bearbeiten. Dies vor allem, um Lösungen zu finden für Großfamilien, Senioren oder Leute in prekären Verhältnissen, damit diese durch die neue Gebühr nicht zu stark belastet werden. Andere Gemeinden haben auch unangepasste Entsorgungshöfe, unterstreichen sie. Schließlich könne man ja davon ausgehen, dass mit der Sackgebühr der Abfall besser getrennt wird. Und dafür brauche es angepasste Infrastrukturen, sagen diese Gemeinden. Dafür brauche man Zeit.
Einige Gemeinden wehren sich ja seit Jahren gegen die Einführung einer Sackgebühr. Sind denn diese Argumente, die jetzt vorgebracht werden, sind die gerechtfertigt oder sind das lediglich Vorwände gegen die Sackgebühr?
Es ist bestimmt eine Mischung von beidem. Tatsächlich haben jahrelang einige Gemeinden beweisen können, dass sie ohne Gebühr nicht weniger umweltfreundlich waren. Zweitens, dies vor allem in linksregierenden Gemeinden, hat man lange darauf beharrt, dass die Gebühr eben nicht sozial sei, weil sie eben eine Pauschalgebühr ist und nicht vom Einkommen abhängt. Doch dabei war auch schlechter Wille im Spiel. Immerhin hatten die Gemeinden mehrere Monate Zeit, ein Konzept zu erarbeiten. Zweitens gibt es ja bereits Dutzende von Beispielen, die man übernehmen kann, auch aus der deutschen Schweiz, wo es die Sackabgabe schon längst gibt. Drittens gibt es auch in der Waadt mehrere Gemeinden, die auf den 1. Januar 2013 bereit sein werden und somit zeigen, dass es durchaus machbar war.
Einige Gemeinden haben schon jetzt eine Sackgebühr im Kanton Waadt. Welche Lösungen haben Sie denn gefunden?
Es ging ja vor allem um die Frage, wie man die Gebühr der Bevölkerung zurückerstattet. Und da gibt es mehrere Konzepte, etwa die Stromrechnung zu vergünstigen, die ist bis zu 80 Franken im Kanton Waadt bei einzelnen Gemeinden, oder die Feuerwehrgebühr abzuschaffen. Auf der anderen Seite mussten Lösungen gefunden werden für Leute, die, wie gesagt, finanziell sehr knapp dastehen. Auch hier gibt es verschiedene Lösungen, wie etwa die Säcke diesen Leuten gratis zu erteilen oder die Gebühr zu kompensieren, zum Beispiel mit Einkaufsgutscheinen.
Einige Gemeinden haben eine Sackgebühr im Kanton Waadt, andere nicht. Ist das ein Problem?
Es könnte ganz klar zu einem Problem werden, denn die Gefahr ist ja immer dieselbe: Abfalltourismus. Und wenn man bedenkt, dass etwa Renon, eine große Gemeinde am Rand von Lausanne, noch ein Jahr warten wird, muss befürchtet werden, dass viele Lausanner ihr Abfall eben 2013 nach Renon bringen werden. Somit könnte sich die Verspätung ganz klar als Eigentor erweisen für die Gemeinde Renon. Eigentor mit finanziellen Konsequenzen.
So viel zur Sackgebühr im Kanton Waadt. Kommen wir zu einem anderen Thema, ebenfalls aus der Waadt. Die beiden Gemeinden Gossonay und Pontalla, nördlich von Lausanne. Diese beiden Gemeinden legen sich in den Haaren. Dabei geht es um die Benennung des Bahnhofs der beiden Gemeinden. Ron Hochuli, was ist da genau der Streitpunkt?
Bis jetzt heißt der Bahnhof Gossonay, dies, obwohl er sich eigentlich auf der Gemeinde Pontalla befindet. Dies hat historische Gründe. Die Gemeinde Gossonay war größer und bekannter. Sie war auch die Hauptgemeinde des Bezirks. Doch Gossonay hat in den letzten Jahren an Bedeutung verloren und somit wollte Pontalla, dass der Bahnhof eben Pontalla heißt. Da weigerte sich Gossonay, man suchte Kompromisslösungen mit beiden Namen auf dem Bahnhofsschild. Doch in Pontalla wollte man ein Schild mit dem Namen Pontalla-Gossonay und in Gossonay mit dem Namen Gossonay-Pontalla. Und bis heute will einfach niemand nachgeben.
Niemand will nachgeben. Nun, vergangene Woche ist klar geworden, dass sich der Bundesrat mit dem Thema beschäftigen muss und in diesem Zwist eine Entscheidung bringen muss. Warum gerade die Landesregierung bei einem Problem zwischen zwei Gemeinden?
Ja, das ist vom Gesetz eben vorgeschrieben. Alles, was im Endeffekt mit offiziellen Namen zu tun hat, muss in letzter Instanz vom Bundesrat abgesegnet werden, weil es eben nicht bloß eine juristische Bedeutung hat, sondern auch eine kulturelle und politische.
Die beiden Gemeinden streiten sich um die Benennung ihres Bahnhofs. Wie sieht denn eigentlich das Verhältnis zwischen Gossonay und Pontalla grundsätzlich aus? Ist das gut oder schlecht?
Es ist ein äußerst kompliziertes Verhältnis. Rein geografisch liegt Pontalla in einem Becken oder, wie es böse Zungen sagen, in einem Loch. Es ist ursprünglich ein ländliches Dorf, das auch kleinere Industrien empfangen hatte, wie etwa Mühlen oder Kabelwerke, die über den Namen Cossonay liefen. Cossonay war nämlich, wie gesagt, der Hauptort des Bezirks, ein schönes Städtchen mit Geschichte, auf dem Hügel oberhalb von Pontalla, zum Teil mit wunderschöner Aussicht auf den Genfersee und die Alpen. Und zugespitzt könnte man es so formulieren: Die Chefen und Inhaber der lokalen Unternehmen, die lebten lange in Cossonay, deren Angestellte in Pontalla. Das hat sich mit der Zeit natürlich verändert, doch die historischen Reibungen und Rivalitäten, die bleiben zum Teil noch weiter, wie man es mit dieser Bahnhofgeschichte eben auch sieht.
Sagt Ron Hochuli vom Westschweizer Fernsehen.
DSV 4 News. Die Woche in Tessin.
Der Fall Bissone hält den Kanton Tessin weiter in Atem. Vor einer Woche war der Präsident der kleinen Gemeinde, Ludwig Grosser, wegen Amtsmissbrauch, Bestechung und Erpressung festgenommen worden. Auch gegen den Gemeindesekretär laufen unterdessen Ermittlungen. Diese Woche nun kam es im Gemeinderat von Bissone zum politischen Showdown. Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob war bei der Sitzung dabei. Urs Gilgen fragte ihn, wie diese Sitzung abgelaufen sei.
Ja, zuerst mal muss man sagen, dass das wirklich eine sehr, sehr angespannte Stimmung war. Diese Spannung war zum Greifen und es war eine Abrechnung wirklich der Legislative, vor allen Dingen mit der Exekutive. Und die Exekutive, also das Municipio, wie man hier sagt, war nur in einer Rumpfbesetzung erschienen. Denn natürlich, der Gemeindepräsident ist im Gefängnis, die Vice Sindaco, also die Stellvertreterin, war gar nicht gekommen und ein weiterer Municipale fehlte. So hat dann die Opposition ihr Feuerwerk losgelassen, aber natürlich war irgendwie der Gegner nicht ganz so da, wie man das wollte. Aber zugehört haben natürlich auch die Gemeinderäte, also der Legislative. Und das war vielleicht doch als Beobachter sehr erstaunlich. Sie haben den Mund gar nicht geöffnet. Man dachte natürlich, dass sie sich verteidigen, aber es kam gar nicht dazu. Auch der einzige Municipale von Nuova Bissone hat den ganzen Abend den Mund nicht geöffnet. Das war doch sehr bizarr.
Die Opposition habe ein Feuerwerk losgelassen, sagen Sie. Was fordert denn die Opposition von Bissone?
Ja, sie fordern eben den Rücktritt dieser Municipale. Sie sagen, sie seien verantwortlich für die schlechte Führung der Gemeinde. Ich muss daran erinnern, es gibt ja zwei Stränge. Auf der einen Seite hat man den Gemeindepräsidenten festgenommen wegen einer privaten Affäre. Es geht da um eine Handänderung, wo er angeblich seine Position als Bürgermeister missbraucht hat. Auf der anderen Seite gibt es einen Strang, wo es um eine öffentliche Einrichtung geht, nämlich das Lido, also das Bar, die Bar, die von Bissone und Erneuerungsarbeiten. Und dort soll es auch zu starken Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Etwa wurden Firmen bezahlt, die gar nicht im Telefonverzeichnis auftauchen oder etwa bestimmte Filter ausgetauscht, die dann auf den Rechnungen doppelt so teuer waren, wie auf der Preisliste der entsprechenden Firma aufgelistet und lauter solche Sachen. Das wurde am Montagabend alles aufgelistet und das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich, muss man sagen. Und die Opposition sagt eben, es ist nicht nur der Gemeindepräsident, sondern auch andere haben da ihre politische Verantwortung zu tragen. Und deswegen müssten sie den Hut nehmen.
Und gibt es da schon Anzeichen? Wird irgendwer den Hut nehmen?
Nun, bisher hat nur eine Person den Hut genommen und das ist der Präsident der Legislative selbst. Er gehört auch zu dieser neuen Formation Nuova Bissone, die ja da, wie man sagt, eine bulgarische Mehrheit hat in Bissone, nämlich absolute Mehrheit in den Ämtern. Er sagte aber, das hänge damit nicht zusammen. Er habe das sowieso schon entschieden. Wie Sie vorhin sagten, wird jetzt auch gegen den Gemeindeschreiber ermittelt. Er will aber auch nicht zurücktreten. Und insofern zeichnet sich da noch nichts ab. Viele reden jetzt von einem Impasse. Die SP hat gefordert sogar, dass die Gemeinde jetzt kommissarisch durch den Kanton verwaltet wird.
Wie geht es denn nun weiter in Bissone?
Ja, gute Frage. Das fragen sich viele. Zuerst mal muss man sagen, dass diese kommissarische Verwaltung, die ja von der SP angeregt wurde, erst einmal nicht stattfinden wird. Denn der Staatsrat hat ziemlich schnell geantwortet und hat gesagt, bisher gäbe es nicht die Extreme für so einen Schritt. Man muss zuerst mal abwarten, was die Staatsanwaltschaft jetzt entscheidet, da ja der Verdacht auf Verletzung von Strafnormen vorliegt, eben Amtsmissbrauch insbesondere. Und sollte sich das erhärten, könnte tatsächlich eine kommissarische Verwaltung in Kraft treten. Ansonsten ist damit zu rechnen, dass im April 2013 es zu Neuwahlen kommt. Dann müsste die Opposition aber Unterschriften sammeln, um die ja demokratisch gewählte Exekutive abzusetzen. Sowas hat es im Tessin bisher noch nie gegeben. Der einzige Versuch ist gescheitert in Bellinzona. Also das wäre wirklich ein Novum, aber das könnte eben frühestens im April 2013 der Fall sein.
Wir kommen zu einem weiteren politischen Thema. Der Staatsrat im Tessin hat diese Woche entschieden, die allgemeine schriftliche Stimmabgabe für Wahlen vorzuschlagen. In anderen Kantonen ist das ja längst üblich. Im Tessin sorgt der Entscheid trotzdem für Aufregung. Warum, Gerhard Lob?
Ja, es stimmt. Er sorgt für Aufregung, denn er entbricht mit einer wirklich sehr, sehr langen Tradition. Sie sagen richtig, in anderen Kantonen ist das üblich und der Kanton Tessin ist wirklich der einzige Kanton, wo man bei kantonalen und kommunalen Wahlen sich höchstpersönlich in die Urne begeben muss. Ausnahmen gibt es nur ganz wenigen Fällen, wer etwa sich nicht mehr bewegen kann, im Altersheim ist und so weiter, die werden davon dispensiert. Aber man kennt natürlich auch im Tessin die briefliche Stimmabgabe bei nationalen Wahlen und bei Abstimmungen. Eben ein besonderes Politikum waren immer diese kommunalen und kantonalen Wahlen.
Und warum herrschen im Tessin denn immer noch diese strengen Vorschriften für die Wahlen?
Das hängt eben mit der Tradition zusammen, die meiner Meinung nach viel über den Kanton aussagt. Denn es geht darum, dass man immer garantieren wollte, dass jede Person bei den Wahlen frei ihren Willen äußert und das Ankreuzen wirklich nicht beeinflusst wird von außen. Und man fand, dass diese Garantie wirklich nur an der Urne gegeben ist. Das heißt, wenn man in dieses Abstimmungslokal geht, wenn man den Vorhang hinter sich zuzieht und niemand sieht, wo man ankreuzt. Das war ein Credo, denn viele befürchteten, dass wenn man zu Hause die Wahlzettel ausfüllt, dann hilft doch mal schnell mal dieser, mal jener. Und gerade bei alten Leuten hatte man immer Angst vor diesen sogenannten Galoppini. Das sind Wahlhelfer, die dann eben gerne vor Wahlen von Haus zu Haus springen und ihren Bekannten und Freunden beim Ausfüllen helfen. Und das wollte man immer vermeiden.
Eine verwurzelte Tradition im Tessin. Warum denn jetzt trotzdem das Umschwenken der Regierung?
Ja, das ist wirklich erstaunlich in gewisser Weise, aber liest man die Begründung der Regierung, sagt sie insbesondere, dass man sich davon erhofft, dass wieder eine höhere Wahlbeteiligung da ist. Man sehe aufgrund der guten Erfahrungen eben bei anderen Vorlagen, wo das schon möglich ist, auch nationalen Volksinitiativen oder Referenden, dass dort die Abstimmungsbeteiligung stark anwächst, hofft man das auch für die Wahlen. Und das ist offenbar wichtiger wie die Angst, dass die geheime Wahl garantiert bleibt. Aber man muss jetzt auch sagen, der Vorschlag ist auf dem Tisch. Ob der Große Rat das nachher akzeptieren wird, steht noch auf einem anderen Tapet. Ich habe zu dieser Frage schon sehr, sehr animierte und wirklich lebhafte Debatten erlebt und der Große Rat hat nachher gesagt, nein, das machen wir nicht, im Kanton Tessin geht das nicht.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, Gerhard Lob. In Meride wird dieses Wochenende ein neues Fossilienmuseum eröffnet. Was hat es damit auf sich?
Ja, Fossilienmuseum klingt ja wirklich nach sehr alt und das ist es auch. Dort sind ja Exponate von Versteinerungen, die auf eine Zeit von vor 200 Millionen Jahren zurückgehen. Ich persönlich kann mir das gar nicht so gut vorstellen. Das sind ja doch Zeitspannen, die wirklich fast unvorstellbar sind. Aber Tatsache ist eben, dass der Monte San Giorgio im Südtessin 2003 zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Genau wegen dieser Versteinerung, die man dort gefunden hat. Und sie sind so einzigartig weltweit, dass man ja diese Monte San Giorgio zum Welterbe der UNESCO erklärt hat. Nur er blieb praktisch die letzten 10 Jahre vollkommen für Besucher unbedeutend, denn es fehlten ein bisschen die Zugänge. Es gab nur einen kleinen Raum und jetzt hat man eben mit dem Fossilienmuseum, einem neuen Museum, praktisch diesen Berg aus dem Dornröschenschlaf erweckt.
Und was heißt das nun konkret für die Besucher?
Ja, die Besucher haben eine Art Anlaufstelle, wirklich alle, die das Welterbe besuchen wollen, können zuerst mal dorthin gehen. Es gibt eine Art Mini-Visitor-Center und das Museum ist eben wichtig, damit man weiß, was auf diesem Monte San Giorgio überhaupt gefunden wurde. Es ist eben ein Welterbe, das sich nicht ganz so leicht erschließt wie etwa die Burgen von Bellinzona, die man ja wirklich sieht, oder wie die Altstadt von Bern. Das Weltnaturerbe Monte San Giorgio ist etwas schwieriger zu erkunden. Auf dem Terrain sieht man eben gar nichts. Die Besonderheit ergibt sich aus den Ausgrabungen, die man dort gemacht hat und aus den Gesteinsschichten, die man dort zum Teil offengelegt hat. Aber das ist eben nur praktisch indirekt dann über diese Ausstellung jetzt auch im Museum zu sehen, in diesen Showrooms, in diesen neuen. Aber es gibt eben jetzt einen wirklich, muss man sagen, auch visuell attraktiven Zugang.
Showrooms im Museum, was kann man denn nun in diesem Fossilienmuseum genau betrachten? Was kann man dort sehen?
Ja, es sind rund 200 Exponate, also Fische, Reptilien aus der Mitteltrias, aus der Zeitspanne von circa vor 200 Millionen Jahren. Zum Teil sind es größere Reptilien, zum Teil kleinere, die eben auf diesen versteinerten Formen zu sehen sind. Einige dieser Tiere wurden im Übrigen auch als Reproduktionen geschaffen. Eine ganz neue Methode, wie mir gesagt wurde, während der Präsentation dieses Museums. Und insofern lassen jetzt diese vier Stockwerke, die man geschaffen hat im Museum, eine Vorstellung zu, wie sich die Tiere-Pflanzenwelt auch damals entwickelt hat. Und das ist schon recht eindrücklich.
Der bekannte Architekt Mario Botta hat das Fossilienmuseum gestaltet. Wie kann man sich dieses Museum nun vorstellen, rein architektonisch?
Ja, wenn man Botta hört, dann sieht man ja vor sich immer gleich so etwas extravagante Gebäude, rote Backsteine, Mauern meistens. Und das ist jetzt in diesem Fall gar nicht der Fall, weil er hat kein neues Gebäude geschaffen, sondern ein bestehendes Wohnhaus im alten Dorfkern umgebaut, innen umgebaut. Außen wurde eigentlich sehr wenig gemacht, neu ist nur der Zugang von der Hauptstraße. Da wurde jetzt eine Art Haupteingang geschaffen, ansonsten ist es alte Baustruktur. Aber innen hat er ganz moderne Ausstellungsräume geschaffen und einen Lichtschacht, der auch Naturlicht in dieses etwas versteckten Innereien kommen lässt. Ich persönlich finde, dass es recht gut gelungen ist, dieses Museum. Man muss jetzt schauen, ob auch bei der Bevölkerung und natürlich bei Touristen das ankommt. An diesem Wochenende wird das Museum eingeweiht.
Informationen und Einschätzungen von Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.